Hallo und herzlich willkommen auf der Couch. Mein Name ist Bernie.
Mein Name ist Kathi. Und auf der Couch ist der erste Podcast, bei dem ausnahmsweise die Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen auf der Couch sitzen. Wir sind ein Einstieg für alle, die sich noch nie mit Psychotherapie beschäftigt haben, aber auch für diejenigen unter euch, die schon Erfahrung haben. Wir wollen Einblick geben in die therapeutische Arbeit und im Mittelpunkt stehen dabei immer interessante Fallgeschichten und spannende Gäste.
Genau, das ist jetzt gleich meine Überleitung zu unserem Gast heute, und zwar Kevin Hall ist heute bei uns. Und ich würde sagen, stellst du dich einfach mal vor?
Ja, hallo, ich heiße Kevin Hall. Vielen Dank vorab für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier zu sein. Ich bin Psychotherapeut. Ich arbeite in freier Praxis im 14. Bezirk. Wie man wahrscheinlich hören kann von meiner Sprache her, meiner Aussprache, bin ich nicht ursprünglich aus Österreich, sondern ich komme aus Großbritannien und habe mich hier dann war dann 2006, 2007 angefangen, also mich hier dann ausbilden zu lassen als Psychotherapeut, und wohne hier seit 2000 mit meiner Frau und meiner Tochter. Und soll ich vielleicht etwas zu meinem Arbeitsansatz vielleicht mal sagen?
Ja.
Weil es vielleicht etwas unüblich ist. Mein Arbeitsansatz beschreibe ich gerne wie ein Haus. Das Fundament ist systemisch, also ich rede da von der systemischen Familientherapie, also ich bin Familientherapeut. Wir legen viel Wert auf Beziehungen und wie die Leute die Welt durch ihre Beziehungen da beschreiben, die Geschichten da. Die Mauer oder Struktur des Hauses ist emotionsfokussiert, das heißt, es geht um das Innenerleben der Welt, die inneren Wahrnehmungen, auch die Körpergefühle und Sensationen da dazu. Und dann gibt es dann auf diesem Haus ein Ericksonsches Dach, also das kommt aus der Ericksonsche Therapie. Das war ein berühmter Psychotherapeut des letzten Jahrhunderts, auch ein, also für die Hypnose da sehr bekannt, aber auch für sehr viele Interventionen oder therapeutische Vorgehensweisen, die sehr erlebbar sind, sehr dreidimensional, kann man dann so sagen.
Ja, Milton Erickson hat er geheißen.
Richtig, Milton Erickson,
genau.
Milton
Erickson, ja, wahrscheinlich einer der berühmtesten Therapeuten der Welt, gell? Aber
richtig,
ja,
genau.
Vielleicht machen wir da irgendwann mal eine eigene Folge dazu.
Ja, voll gern.
Ja. Okay, schöne Metapher, Kevin.
Danke.
Und ich könnte schon wieder abbiegen.
Ja, das machen wir jetzt erstmal nicht, oder?
Machen wir jetzt erstmal nicht. Wir sind natürlich total neugierig, was du für einen Fall mitgebracht hast. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach gleich mal los.
Okay, ja, also ich würde gerne über ein Paar erzählen. Das Paar war 3 Jahre lang bei mir, also wirklich relativ lang.
Oh, eine Paartherapie.
Yeah.
Super, super, super. Wir sind gespannt.
Und das Paar waren zu dem Zeitpunkt 20 Jahre zusammen. Mhm. Und sie haben 2 Kinder, und diese Kinder sind so circa in dem Alter, es ist alles anonymisiert, also gewisse Dinge habe ich dann verändert, ich sage die Alter der Kinder nicht genau, sie waren circa 10 und circa 6, sagen wir so.
Okay. Ja. Also noch Kinder?
Noch Kinder, genau.
Okay.
Noch in der so Volksschule-Alter. Und das R ist binational, also wiederum da, ich erwähne die Länder nicht, weil es kein binationale Ehen sind, was Besonderes. Und man neigt dazu zu sagen, ja, ich kenne die Konstellation der Länder. Also sag mal so, also er kommt aus Zentraleuropa und die Dame kommt eher aus nördlichen Gegenden in Europa. Und er ist oder war Manager in einem also Financial Services Company, also sie haben dann finanzielle Dienstleistungen verkauft, und sie hat für eine internationale Organisation gearbeitet, und beide haben für Positionen als Führungskräfte gehabt. Und als sie dann bei mir ankam, war sie deprimiert. Sie war eindeutig deprimiert, also man hat es gesehen, als sie reinkam, Also er kam so rein, so als ob, was mache ich da? Ist eh alles okay? Also was tun wir da? Sie kam so rein und hat man richtig bemerkt, der Kopf hing, das Gesicht, man konnte die Trauer und die Einsamkeit im Gesicht sehen, die Augen, die haben dann nach unten geschaut, die Stimmung war schwer, man spürt, dass wenn eine Depression in den Raum kommt, es ist alles, ja, wirklich, es druckt extrem und ja, man konnte, also es war irgendwie, ich beschreibe Dinge, bin auch von meiner Ericksonschen Hintergrund, nutze gerne Metapher und Bilder. Es war so wie ein dunkler Wolken oder dunkler, ja, so dunkler Nebel vom Bild her im Raum. Es war richtig spürbar.
Sie wollte zu dir kommen, ne?
Sie wollte zu mir kommen, genau. Ja, sie ist dann von ihr dann ausgegangen. Er war dann einverstanden. Nicht, weil er seinerseits die Notwendigkeit sah, sondern weil er ihrerseits die Notwendigkeit sah. Also das war dann am Anfang dann dieser Auftrag, es ist etwas mit meiner Frau los, ich weiß nicht, was zu tun ist hier. Jedenfalls gehört sie repariert.
Ein klassischer Reparaturauftrag.
Ja.
Und weil ich ein netter Mann bin, komme ich halt mit. Ne? Liefere ich sie ab bei der Reparatur. So.
Ja, es ist ein medizinisches Verständnis von Psychotherapie oder von Psychologie. Wir suchen dann etwas, suchen dann die Ursachen. Wir reparieren das so nach dem Motto, wenn ein Auto dann also ein Problem hat, dann braucht es einen Ölwechsel vielleicht und dann ist alles gut. Und so sind sie dann. So sind sie dann gekommen.
Und hast du nicht das Gefühl gehabt, dass es irgendeinen Anteil in ihm auch gegeben hat, der ihn zu dir kommen lassen hat? Weil ich denke mir, das spürt man dann oft erst viel später. Und wenn er mitkommt, dann habe ich jetzt gerade so die Fantasie entwickelt, dass er vielleicht doch auch irgendwo vielleicht nicht ganz so glücklich war mit der Situation.
Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es ist so eine Art Glaube, die man hat, die nützlich ist. Das ist nicht beweisbar, aber ich glaube, es ist eine Glaube, die dir sehr gut dienen wird später, wenn du jetzt als angehender Psychotherapeuten, es wird dir echt wirklich gut dienen, weil es ist hilfreich. Es ist hilfreich zu unterstellen, wenn jemand da reinkommt, der hat eine innere Weisheit, die ihm dann hereinbringt. Es ist hilfreich zu unterstellen, wenn ein Mann sehr, zum Beispiel sehr aggressiv, sehr wütend, sehr unsympathisch wird, dass es einen liebevollen Anteil in ihm gibt, der es nicht ganz schafft rauszukommen, so wie eine Blume, die durch die Unkraut dann versucht mal rauszukommen, rauszubrechen. Diese Dinge sind nützlich zu unterstellen. Ich weiß es nicht, ob ich wirklich in dem Moment so etwas gedacht habe. Und es hätte mir sicher geholfen, wenn ich das gedacht hätte, wäre es hilfreich gewesen. Ich glaube, ich habe dazu geneigt, mal eine pessimistischere Idee zu haben in dem Moment, dass eigentliche Wesen nur abliefern, in Begleitung, um repariert zu werden. Ich finde deine Idee aber charmanter und sinnvoller.
Okay, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Ja.
Das denke ich mir so oft, gell? Im Nachhinein ist man immer gescheit.
Ja, ja, ja.
Aber das ist ja das Schöne hier, dass die unsere Gäste und Gästinnen sich trauen, sozusagen aus dem Nähkästchen zu erzählen.
Ja.
Die echte Therapien mit echten Aus- und Abs, echten Wendungen, echten Verläufen und nicht klinisch gesäuberte Erfolgserzählungen. Ne? Also vielleicht schon am Schluss wohl Erfolgserzählungen, aber nicht geschönt, nicht retuschiert. Genau.
Ich glaube, es ist auch wichtig, zum Teil auch mal sich als Mensch zu präsentieren von den Klienten. Ich komme aus einer Richtung, dieser Maurerstruktur emotionsfokussiert, ist wirklich sich als Mensch zu präsentieren und mit Menschen als Mensch zu arbeiten. Das war die Idee von Rogers. Ich habe ein Tape von Rogers gesehen, also bei der Evolution Conference vor vielen Jahren. Und die Dame sagt ihm dann, Herr Dr. Rogers, also ich hoffe auf der Bühne, ich habe eine Klientin auf der Bühne, und sie sagt, Herr Dr. Rogers, ich hoffe wirklich, dass Sie mir damit helfen können. Und Rogers hat gesagt, well, I don't know if I can, but I'd sure like to try. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das kann, aber ich würde wirklich gerne mich darum bemühen. Und man hat wirklich die Demut von Rogers, die Bescheidenheit gesehen. Und sie hat sich in diesem Moment durch seine Bescheidenheit, aber seine Zugewandtheit total abgeholt, sie hat gestrahlt.
Oh, aber es tut mir so leid, ich muss dich schon wieder unterbrechen, ja. Kevin, aber weil wir uns schon so lange kennen, darf ich das hoffentlich?
Sicher.
Du hast jetzt dreimal Rogers gesagt, als ob alle wüssten, wer das ist. Und ich glaube, das ist der Begriff der Woche, ist Carl Rogers.
Ja, sehr gut.
Richtig, genau. Carl Rogers, also vielleicht der berühmteste klientzentrierte oder berühmteste Gesprächstherapeut, wie man so nennt. Gesprächstherapie oder klientzentrierte Therapie sind austauschbare Begriffe. Und der Carl Rogers, der leider verstorben ist, ist der Gründer diese Richtung und für die emotionsfokussierte Therapie sehr, sehr wichtig. Also für die Susan Johnson, die emotionsfokussierte Therapie gegründet hat, das ist dann eine ihrer Helden,
könnte man sagen. Okay. Alles Weitere, glaube ich, kann man googeln.
Ja.
Carl Rogers, personenzentriert oder klientenzentriert. Was war das Dritte, was du gesagt hast?
Gesprächstherapie.
Ja. Genau. Gut, Kevin. Also, ein Reparaturauftrag. Fädeln wir uns doch dort wieder ein.
Ja, und so, sie hat so beschrieben dann, dass sie in einer Organisation arbeitet, die Mitarbeiter nicht sehr gerecht behandelt. Sie ist völlig eine Angst, da den Job dann aufzugeben, ins Nichts dann zu treten. Sie hat auch finanzielle dann Ängste da, das zu machen. Und sie ist mit ihm einverstanden, dass sie schuld an dieser Schlamassel ist, dieser Beziehungsschlamassel. Sie sind beide einig da, dass das Problem ist dann, dass sie, also laut ihr, sie verrückte Gedanken hat und nicht stark genug ist, das zu packen.
Und das macht was mit der Beziehung, oder wie?
Das macht insofern mit der Beziehung, weil er hat die Schnauze voll davon, von diesem deprimierten Zustand. Er ist sehr frustriert, er wirkt sehr ärgerlich, als er reinkommt. Es ist sehr viel Kritik von ihm im Raum, sehr viel Anschuldigungen für ihre Negativität. Er versucht, sie zu beraten und sagt, verlasse deinen Job. Was okay wäre da für sie, glaube ich, mal wenn er mal... aber das ist die Tatsache, dass er sagt, reiß dich zusammen.
Okay.
Auch. Das ist, wie, was er macht. Das ist, wie er die Welt allerdings versteht. Der sagt dann mal, in einer schwierigen Situation, was man machen muss, um funktional zu bleiben. Man reißt sich zusammen, man härtet sich ab. Das ist noch ein Spruch von ihm zu diesem Punkt. Sie muss sich abhärten. Sie soll sich die Dinge nicht so nahe kommen lassen. Und es wäre nicht so, dass sie das alles ableugnen würde, aber sie sagt, aber ich habe keine Ahnung, das zu machen, wie man das macht. Und es gibt dann einen Spruch von, also ich lasse noch einen Namen da, also im Raum stehen, von dem Paul Watzlawick, der berühmte österreichische Therapeut und Psychiater war auch, oder?
Nein, er war Kommunikationswissenschaftler.
Und der Watzlawick hat dann diesen Konzept, sei spontan im Raum gestellt, mal zu beweisen, dass man ab dem Moment, wo man sagt, sei spontan, man kann nicht spontan sein.
Mhm.
Und ab dem Moment, wo man sagt, reiß dich zusammen, ist nicht möglich, dich zusammenzureißen. Es geht nicht, ja, weil man alleine dadurch, dass man die Anleitung braucht, weist darauf hin, dass man nicht funktionsfähig ist und reißt dich zusammen, ist so in etwa wie sei endlich funktionsfähig. Und dass sie in diesem Zustand ist, ist Beweis dafür, dass sie das nicht ist. Und es ist Beweis dafür für sie von ihrer wahrgenommenen Inkompetenz und Defizit und dass sie das nicht hinkriegt.
Und hast du das Gefühl gehabt, dass diese Beziehung auf einer Ebene funktioniert hat? Oder, weil ich habe dir jetzt gerade zugehört und habe irgendwie gemerkt, dass ich so das Gefühl bekommen habe, dass dieser Mann schon sehr so, eigentlich eher wie ein Vater, so versucht, auf sie einzuwirken.
Ja, also ich glaube mal, wir werden später dazu kommen, wie sein Vater
auf sie einzuwirken.
Ja, interessant, wie du das einmal spürst oder wie du es wahrnimmst. Ich hätte es nicht so, das wäre mir nicht so eingefallen in dem Moment. Aber wie wir sehen werden, ja, wie sein Vater sogar.
Okay, also die zwei kommen spannend zu dir. Und sie sagt, wissen Sie was, das war meine Idee, weil ich bin so inkompetent und so defizitär, weil ich habe diese komischen Gedanken und ich verstehe das total, dass mein Mann halt irrsinnig sauer ist auf mich. Und der bemüht sich ja eh so und sagt immer, reiß dich zusammen, steh doch drüber, härte dich ab.
Richtig.
Und das gelingt mir einfach nicht.
Richtig, ja, genau. Und ich schaue mal dann also von meinem diagnostischen Blick emotionsfokussiert hin, gleichzeitig, wie sie miteinander Bindungen dann gestalten. Das ist für mich das Um und Auf von einer Paartherapie, ist, wie die Leute dann ihre Bindungsstrategien da also leben in der Beziehung, wie sie miteinander also ihr versuchen, Verbundenheit zu erschaffen, wie sie versuchen, zueinander zu finden, wie das, was sie machen, dadurch vielleicht im Gegenteil dann erzeugt, also eher Distanz oder Unverbundenheit und wie sie dann, also wie die Sue Johnson sagt, how they're showing up, also wie sie sich zeigen im Raum und wie sie über sich selber erzählen. Und sie erzählt dann so über sie, sie wirkt sehr alleine, was ja normal ist für eine Depression. Depression hat viel mit Einsamkeit zu tun und es ist für mich niemand da, der mir helfen kann. Sie wirkt traurig. Sie bittet sehr ungern um Hilfe. Das kann sie dann sehr schwer, wobei sie ist irgendwie da, implizit bittet um Hilfe, aber sie findet es sehr schwer, um Hilfe von ihm zu bitten.
Und ja, das wundert mich nicht.
Nein, es hat mit der Paardynamik zu tun. Dass da wird man zurück zu dem kommen, dass er würde gerne für sie da sein, aber er möchte um sie kümmern, so wie er um sich kümmert, reißt sich zusammen. Und es ist, wie er mit sich selbst umgeht. Und sie dann kann nicht zu ihm dann gehen und sagen dann, ich habe nicht die geringste Ahnung, wie ich mich zusammenreißen soll. Ich brauche deine Hilfe hier. Bitte helf mir da, weil ich schaffe das nicht. Ja, sie bleibt nicht dran. Und sie gibt auf. Das ist auch Merkmal einer Depression, dass sie dann aufgibt. Also man hat da eine Dynamik, dass er ärgerlich wird, frustriert wird. Er versucht, sich also Lösungen dann aufzudrucken mit sehr viel Ärger. Sie beschwert sich, also oder sie, beziehungsweise sie, wenn sie dann seine, wenn sie sich von ihm nicht wirklich verstanden fühlt, dann hat sie sich schon beschwert, aber dann geht in die Deckung. Und gelegentlich kommt sie aus der Deckung raus und beschwert sich. Meistens dann darüber, dann, dass sie dann, er hat wirklich, er legt sehr viel Wert auf Ordnung. Vielleicht übermäßig so, oder definitiv übermäßig so, beschreiben wir es dann so. Und er würde sie dann kritisieren. Es ist auch so eine Art, akzeptiere meine Lösungen sind gut. Wenn du endlich deine Leben in Ordnung kriegst, wenn du endlich Ordnung verschaffst, dann wird alles gut, so tue ich das. Und kritisiert sie dafür, dass es nicht genug Ordnung in der Wohnung gibt. Sie würde sagen, dann ist es ungerecht, ich habe es eh versucht zu tun, weil sie versucht, den Leuten gerecht zu werden und sie will, sie findet Konflikt sehr, sehr schwierig, will alles richtig machen, sagt aber, das ist dann nicht gerecht, das ist nicht okay, der blockiert und mauert ab, dass dann ihre Beschwerden bei ihm nicht ankommt und dann gibt sie irgendwann mal auf in die Depression hinein, das ist ihr Rückzugsort, das ist Depression, so wie eine riesen Bettdecke, so wie wenn ich das nicht packe, wenn ich nicht weiß, was ich tun will, ist nicht toll, weil ich weiß, ich muss irgendwann mal rauskommen, aber es ist mindestens warm und angenehm im Moment. Das ist die Depression, es ist ein weicher Platz zu fallen. Sie braucht einen weichen Platz zu fallen, idealerweise soll es er sein. Und das kann er im Moment nicht machen, weil er seine Lösungsstrategie ist, sei abgehärtet.
Er bietet dir ein Nagelbrett an, gell? Statt ein Nagelbrett.
Ja. Sehr schön, ja.
Das ist eigentlich genau. Nur das Gegenteil.
Gegenteil. Ja. Und sie ist sehr... sie ist dann natürlich dann sehr unglücklich in dieser Depression, weil es so sehr... es ist ein einsamer, dunkler Ort ist. Und er ist unglücklich, weil er sehen kann, dass sie unglücklich ist. Aber er weiß nicht, warum. Und immer wieder, wenn sie sich zurückzieht und schweigt und wegzieht, dann ist für ihn, na, ich habe es dann eh gelöst, aber er sieht immer noch anhand im Verhalten, dass etwas los ist. Und weiß nicht, was los ist und gibt mal der Depression dem Schuld.
Aha.
Die Depression ist schuld an dem Gesamten. Ja, das ist dann dieser, wir müssen dieses Ding entfernen. So wie ein Chirurg, seine Idee von Therapie als Chirurgie, wir müssen das entfernen.
Okay. So wie ein entzündeter Blinddarm.
Ein entzündeter Blinddarm, genau. Ja. Ja. Ja, genau. Und wir haben dann die Metapher dann erschaffen, da ganz am Anfang da und versuche dann einzufädeln, dass es vielleicht etwas mit ihm zu tun hat, dass, weil er kommt immer wieder und versucht dann ihr Ohr, also sagt, wenn dein Leben endlich geordnet wird, unser Leben endlich geordnet wird, wenn endlich alles gerichtet und strukturiert und geschlichtet ist, so wie es im Leben gehabt wie es sein soll, dann wäre alles in Ordnung. Das wäre dann sein Lösungsvorschlag. Und wenn sie dann sich abhärtet, dann wäre alles in Ordnung. Und für diese Umgang mit der Ordnung, seiner Ordnungsdrang, haben wir die Metapher erschaffen von, es gibt dann also eine Geschichte in den Niederlanden von einem Jungen, der versucht, eine Stadt zu retten, die das Meerspiegel hebt. Und es gibt eine Schutzmauer und das Wasser fängt an durchzurinnen. Und dieser Junge sitzt da, versucht seine Finger in allen Löchern reinzustopfen, um das Wasser zu verhindern. Das ist, was sie dann so tut, um versuchen hier, und was ist der Meeresspiegel? Der Meeresspiegel ist seine Wut, sein Ärger und ihre Depression. Es ist nicht möglich, das so zu stoppen, zu stopfen, diese Mauer.
Schönes Bild.
Ja, und und vielleicht sage ich auch etwas dann zu diesem Punkt auch über wie wir dann die Phasen dann von einer Paartherapie sehen, also in der emotionsfokussierte Therapie, aber das hat vieles mit meiner Arbeitsweise zu tun, dass das Fundament ist systemisch, wir schauen hier die Dynamik. Wir kommen immer wieder auf die Dynamik zurück, wie interagieren sie miteinander, wie verstehen wir dann ihr Bewältigungsmuster im Kontext dann ihrer Lebensgeschichte, ihrer anderen Beziehungen, ihrer Familienbeziehungen, das wäre dann das Systemische.
Die äußere Bühne, ne?
Die äußere Bühne, genau. Und dann gibt es natürlich dann die innere Bühne, wie, was ist mein, und das hat mit der äußeren Bühne zu tun, was ist mein Modell von mir selbst, wie erlebe ich mich selbst, wie erlebe ich dann die anderen? Das ist dieser Teil, wo es Interaktion mit der äußeren Bühne gibt. Und dann, wie reagiert mein Körper drauf? Also was passiert, wenn einer sagt, tu dich abhärten? Was passiert bei mir innerlich? Wie erlebe ich das? Wie reagiert mein Körper drauf? Also drauf, ja? Und wie, zum Beispiel, was ganz häufig da passiert, ist dann, dass die Leute werden sagen, naja, das schnürt sich zusammen innerlich, mein Magen krampft sich oder so. Und dann kommt so eine innere Deutung, das ist dann so dieser Emotional Appraisal, wie wir dann in der Emotionslehre sagen. Und das ist mal so, dass ich sage, wenn mein Bauch sich so krampft und mein Luftrohr sich so schnürt, dann bin ich, das ist Angst. Und wenn es Angst da gibt, dann muss es eine Bedrohung geben. Und wer eignet sich als Bedrohung im Raum? Das ist so, wie wir die emotionsfokussierte Therapie so die Dinge sieht. Und wir teilen die Therapie, eine Paartherapie, es gibt emotionsfokussierte Therapie für Individuen und auch dann für Paare nach Sue Johnson. Und diese Art der Paartherapie, die Sue Johnson erschaffen hat, ist aufgeteilt in Etappen, Stages. Und es gibt eine Etappe 1, eine erste Etappe, da geht es um, so wie in genauso in der Traumatherapie, um Stabilisierung und Sicherheit verschaffen. Hier geht es darum, den Zyklus zu erkennen, die Paardynamik, zu lernen zu deeskalieren, also auszusteigen, zu lernen wieder zueinander zu finden, zu reparieren und dann Verbundenheit wieder zu verschaffen. Also wie reparieren wir, wie steigen wir aus, wie finden wir uns wieder zueinander und das ist dann, und wie verschaffen wir dadurch Sicherheit. Und das ist wichtig, um aus dieser ersten Krisenphase herauszukommen. Die zweite Etappe ist dann, Sue Johnson nennt das Strengthening the Bond, also die Bindung zu stärken. Hier geht es um drei Prinzipien. Also das erste ist dann Aufmerksamkeit oder Verfügbarkeit. Es muss möglich sein, hier für das Paar die Aufmerksamkeit voneinander zu verschaffen, dass sie füreinander verfügbar sind. Also das erste. Das zweite ist dann Reaktionsbereitschaft oder Unterstützung. Es muss möglich sein, wenn ich die Aufmerksamkeit habe, um Unterstützung zu bitten und die zu kriegen. Wir reden von Trost, Barmherzigkeit, Fürsorge, dieser Dinge. Und das dritte ist Engagement. Engagement ist dann, wenn ich alle meine Furchten, meine tiefsten Emotionen, meine tiefsten Ängste, wenn ich mir das zutraue, meinem Partner zutraue, als guten Platz für diese Emotionen, dass ich damit ihn teilen kann und auch umgekehrt. Und das ist insofern immer die Diagnostik, die wir haben als emotionsfokussierte Therapeuten, diese drei Punkte. Ja, also Sue Johnson sagt ARE, Availability, Responsiveness, Engagement, ja, oder Attention oder Aufmerksamkeit, Reaktionsbereitschaft, Engagement, dass wir immer überprüfen, wie kann das Paar diese Dinge? Mhm. Ja, kann das Paar oder in Phase 1, können sie deeskalieren? Können sie dann ARE? Und wenn sie das können, dann kommen wir dann in Phase, in Etappe 3. Und das ist dann, was sie so sagt, revisiting a rocky situation. Das heißt, wir gehen zurück in die Vergangenheit und schauen mal jetzt mit diesen neuen Fähigkeiten, wie würden sie jetzt eine wirklich heikle Situation jetzt lösen. Mhm. Wir werden dann mit diesem Paar in alle drei Etappen durchgangen.
Mhm. Mhm. Bernie, kannst du realisieren? Weißt du, was ich mir gerade denke?
Nein.
Ich denke mir, es hat einen guten Grund, warum Sitzungen mit Einzelpersonen meistens 50 Minuten dauern und Sitzungen im Mehrpersonensetting, also auch Paartherapie, 90 oder 100 Minuten dauert, weil es einfach mehr Raum braucht. Und insofern denke ich mir jetzt an diesen Punkt schon, weil ich möchte gern alle drei Stationen oder alle drei Phasen deiner Paartherapie gern hören. Ich schaue jetzt gar nicht mehr auf die Uhr, sondern ich entspanne mich und denke, wir machen einfach wieder zwei Folgen aus einer Paartherapie.
Ja, ich bin sehr dafür.
Bist du sehr dafür?
Ja, absolut.
Super, weil dann kriege ich gar keinen Stress, dass ich jetzt hier irgendwie zum Ende moderieren muss, sondern denke mir, Kevin, bitte erzähl es einfach.
Wir haben dann dieses Phasenkonzept, dieses Etappenkonzept und 70% der therapeutischen Arbeit, wenn man sich so vorstellen kann, ist Phase 1, ist wirklich das, um und auf diese Sicherheit zu verschaffen. Aber es geht nicht so weit für einen emotionsfokussierten Therapeut, weil die Sue Johnson ist der Meinung, dann, dass viele klassischen paartherapeutischen Ansätze damit aufhören, dass die Krise beendet ist. Und das ist einmal, ich habe es mal in der letzten Staffel von heute, der letzte Podcast gehört, das ist dann so eine Ordnung, es ist eine Änderung erster Ordnung. Es ist eine Krise, ist überwunden, aber noch nicht eine unterliegende Veränderung, wirklich eine persönliche Veränderung wirklich durchzogen. Keine Änderung zweiter Ordnung. Und deswegen ist wichtiger mal diese Phase 2, diese Bindung zu stärken, diese ARE-Punkte also Verfügbarkeit oder Aufmerksamkeit, Reaktionsbereitschaft und Engagement, das ist wirklich wichtig, das muss geschehen. Das ist 20% der Arbeit und dann diese letzte Phase, diese Integration und Abschlussphase ist 10%. Wir sind hier bei Phase 1 mit diesem Paar von meiner Erzählung hier.
Und entschuldige, ich habe total vergessen, wie die heißen, die zwei.
Habe ich nicht gesagt, absichtlich.
Nennen wir sie doch einfach.
Also ich habe dann, also bisher dann er und sie dann gesagt.
Ja,
also
okay.
Habe mich dann...
Nein, dann bleiben, also, ist okay, dann bleiben wir bei er und sie.
Sie komplett
passt gut. Passt gut.
Mhm. Wir sind dann bei Phase 1 und das ist dann bei Phase 1 eine der wichtigsten Dinge ist hier dann diese Idee, das ist dann, kommen wir zu meinem Fundament hier, mein systemisches Fundament, diese Idee zu dekonstruieren, dass ihre Depression schuld daran ist. Dekonstruieren heißt, wir zerlegen das, nehmen es auseinander, wir schneiden das in Komponenten, damit es nicht mehr, also es gibt ein Gestaltprinzip, das Gesamte ist mehr als so weit der Teile. Wir nehmen das Gesamte auseinander, zerlegen es in die Teile, damit das Gesamte sich verändert hier, könnte man sagen. Ja?
Die falsche Überzeugung wird auseinandergeschnitten, eigentlich, oder?
Also man kann man auch so sagen, ja, das ist, was die Verhaltenstherapeuten so sehen würden, dass so diese unlogische Ideen. Ja. Sie ist schuld dran und es hat mit ihm nichts zu tun. Das werden wir jetzt in Frage stellen.
Wobei, ich denke mal, es ist gar nicht unlogisch eigentlich, es ist nur nicht nützlich. Es hat in einem bestimmten Blickwinkel hat es vielleicht sogar eine gewisse Logik, aber es bringt niemandem was. Ne? Also manche Ideen sind irrsinnig logisch, aber vollkommen unnützlich.
Das stimmt.
Oder?
Ja.
Ne? So. Stimmt.
Ja, also es ist vielleicht eine, es kommt auf die. Die Nummer 6 ist auch die Nummer sein, also auf den Kopf gestellt. Und man kann sagen, es ist sicher von seiner Perspektive logisch und von der emotionsfokussierten Perspektive hat es mit dem Zyklus zu tun, mit der Tanz von zwei Menschen zu tun. Und es wird in Phase 1 hier darauf ankommen, hier, also die Therapiefolge kommt darauf an, ob wir das veranschaulichen können, dass es eine Tanz ist, eine Dynamik ist. Dass wir neue therapeutischen Ideen, so man sagt in der Hypnotherapie, sieben streuen, einsehen können. Und zwar, der Zyklus ist unser Feind, der Zyklus hat uns bei den Gürtel gepackt. Wir können uns vereinen gegen den Zyklus, das heißt diese Paardynamik externalisieren, sagt man als Systemiker, aus dem Paar heraus und dass sie dann Blick drauf schauen können, von der Bühne herunter geht man in die Tribüne dann hinauf, wie die Martine Gross sagen, die vor ein paar Folgen da war, und auf die Bühne schaut man mit diesem Abstand und schauen wir gemeinsam den Zyklus an und gemeinsam schauen wir den Zyklus an und überlegen wir uns, wie können, was machen wir jetzt, wie können wir einander helfen zu wachsen mit, wenn wir das gemeinsam anschauen.
Okay, es liegt nicht an mir und es liegt nicht an dir. Wir beide haben unabsichtlich einen Zyklus kreiert und wir beide verbünden uns jetzt gegen den Zyklus.
Ja, genau. Mhm. Richtig, genau. Wir haben dann unsere Lebensgeschichten haben dazu verflochten, dann auf eine also unwillkürliche, automatisierte Art, die wir nicht wirklich so bewusst dann wahrgenommen haben. Also unser Beziehungsmuster, unsere Tendenzen in Beziehung kommen zueinander, um einen Zyklus zu erzeugen, die uns dann bei dem Gürtel hat. Und wir reden in der emotionsfokussierten Therapie dann von diversen Beziehungsmuster. Hier haben wir dann klassischerweise, es sind 70% von heterosexuellen Paaren, dann sind meistens dann eine Verfolgerin, eine, die Beziehungsthemen auf den Tisch gibt, und ein Rückzieher, jemanden, der in die Deckung geht. Hier hat es mit einem ausgebrannten Verfolgerin zu tun. Das heißt, sie ist im Beziehungsburnout, kann man so sagen. Sie ist erschöpft, sie hat es aufgegeben, sie versucht es nicht mehr und er weiß nicht, was er tun soll und er ist in die Deckung. Das heißt, wir haben dann so ein Beziehungsmuster, als sie ankommen, das nennt sich Sue Johnson Freeze and Flee, also Erstarren und Fliehen, und sie sind jetzt, sie reden relativ wenig miteinander über diese Dinge, bis auf in der in der Sitzung. Und wir versuchen das zu veranschaulichen in der Sitzung, dadurch dann, dass wir, ich frage mal, wo bleibst, ja, wo steckst, was passiert, wenn ich versuche dann darüber zu reden. Und er wird sagen, ja, es ist für mich, es ist sehr frustrierend. Und ich sage dann, ja, und wenn sie frustriert sind, dann merke ich dann das ein Ding, das passiert ist, dann ihre Stimme wird so laut, ist ja klar, es passiert mit uns Menschen. Ich sage ja, und dann sage ich dann, und dann wollen sie dann ihre Frustration mit ihr teilen und sagt ja. Und sagen, was macht sie dann, was sehen sie dann, was sie macht, wenn sie das tun? Und er sagt, ja, sie sagt, dass es unfair ist. Er sagt, sie erheben Anspruch da. Sie erheben Anspruch. Wie erheben sie Anspruch? Mit welcher Stimme, mit welcher Körperhaltung? Wie würde ich das als Fliege an der Wand sehen? Wie passiert das? Was macht er dann? Was sehen Sie, was er macht, wenn Sie Anspruch so erheben? Ja, er blockiert. Ja, natürlich tun Sie das. Klar tun Sie das, blockieren. Also viele Validationen hier, die sind verständliche Reaktionen, gelernte Reaktionen angesichts der Lebensumständen. Verständliche Reaktionen dann, dass wir, wenn wir in der Not sind, dass wir haben dann, wenn unser Bindungssystem offline ist, nicht mehr aktiviert ist, und das Bindungssystem ist tatsächlich neurobiologisch in uns als polyvagales System, nennt man das, ventrale Vagus heißt das eigentlich genau genommen, das ventrale Vagus ist das Bindungssystem, ist neurobiologisch wirklich in uns körperlich verankert, und wenn dieses Bindungssystem online ist, das sagt uns, ich bin mit meinem Rudel zusammen, mein Herz kann sich entschleunigen, mein Atem kann sich entschleunigen, ich kann verdauen, ich kann spielen, ich kann all diese Dinge tun, weil es ist kein Gefahr da, ich bin in Sicherheit. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann was passiert, dass ein hierarchisches System dann bei uns neurobiologisch, dann fährt dann der Mobilisierungssystem hoch, also in uns drinnen, das Mobilisierungssystem, der Sympathikus fährt hoch. Der Sympathikus sagt, Herz beschleunigen, Atem wird, wir atmen Fläche, also seichter, wir Adrenalin wird in den Körper ausgeschüttet, wir hören auf zu verdauen, wir tun alles dann, um in den Kampf zu ziehen. Und interessanterweise passieren interessante Dinge, so wie die kleine Muskel im Ohr, es gibt ein Nervenbahn vom Herz zum Ohr, und die Muskel wird eingestellt im Ohr, damit man Frequenzen einer niedrigeren Tonalität hören kann. Das ist sehr nützlich, wenn man Raubtieren dann hören möchte. Nicht so nützlich, wenn ich die Konsonanten am Ende von Wörtern hören möchte. Und somit, wenn Paaren sagen, du hörst mir nicht zu, haben sie recht. Weil die sind in einem, keiner kann das machen, wenn er in einem Notzustand ist, dieser Kampf oder Flucht.
Also eigentlich sind wir immer noch Höhlenmenschen, gell, auf eine Art.
Wir sind ein Teil von uns, unser Mittelhirn, ist nicht mal Höhlenmensch, ich würde sagen, es ist Säugetiermenschen.
Ja.
Und ja, aber das ist eigentlich was, wie Säugetiere agieren. Wir sind Säugetiere, und Säugetieren sind ihr Default-Zustand, ist verbunden zu sein mit der Herde, mit dem Rudel. Wenn das nicht gegeben ist, dann mobilisieren wir uns, um in den Kampf zu ziehen oder zu fliehen. Wenn das nicht funktioniert, dann gehen wir in die Erstarrung, die dritte Hierarchie. Und das ist einmal so Mäuse im Gebiss von der Katze. Ich spiele auf Toten, hoffe, dass es vorbeigeht. Und sie in der Depression zeigt einmal, sie ist in der Starrung gegangen, dass der Kampf nicht mehr funktioniert. Und da geht es in die Starrung, das ist ausgeplant.
Ein Todstellmodus.
Ein Todstellmodus, ja. Und hier geht's, und hier haben wir dann wirklich gearbeitet, mal so am Anfang diesen Zyklus dann aufzuzeigen. Und ja, je mehr er blockiert und sich verteidigt, es ist nicht gerecht, wenn sie sich protestiert, umso mehr zieht sie sich zurück bis in die Depression, bis in die Erstarrung. Und ja, das ist die Idee in diesem
Teil der Therapie. Und um das noch dreidimensionaler zu machen, arbeite ich gerne mit so Bühnenstützen, wenn man so will. Ja, das sind dann zum Beispiel, ich habe dann das ist eine Chinese Finger Trap, es ist dann so eine, man gibt zwei Finger rein in diesem verflochtenen Rohr, so ist das ein bisschen, schaut so aus, und wenn man die Finger auseinanderzieht, dann wird es enger. Mhm. Ja, und um aus diesem Ding rauszukommen, muss man zusammenkommen, die Finger zusammenführen, und dann kommt man erst raus, mit Zyklus zu veranschaulichen. Ich habe zwei Becher voller Wasser, also halb voller Wasser, die ich hin und her gieße. Und ich sage, idealerweise funktioniert es immer so in Beziehungen, das ist Liebe, Zuneigung, Wertschätzung, und gieße das Wasser hin und her. Und dann sage ich immer dann folgendes, passiert dann eines Tages, und gieße Wasser aus einem raus, zerquetsche den Becher, tue es durchstechen mit meinem Stift und sage dann, das passiert eines Tages. Und dann sagt der andere, und jetzt will ich von dir, sage ich Ihnen den zerquetschten Becher, jetzt will ich von dir Liebe, Zuneigung und Wertschätzung. Mhm. Und das ist nicht mehr möglich.
Oh, das ist aber sehr schön. Das heißt, die Metaphern, die du nutzt, sind nicht nur sprachlich, ja, sondern auch mit Objekten baust du Metaphern. Die kleine chinesische Fingerfalle, die ich gar nicht kannte, ja, aber oder die zerquetschten Becher, das ist ja wunderbar.
Zerquetschte Becher, oder ich habe ein kleines LKW, das ich für Zwang nutze. Sagen, hier kommt dann der Perfektionismus, sein Perfektionismus. Ja. Es wartet auf Ihnen zu. Was werden Sie zwischen Ihnen und Perfektionismus stellen? Um zu veranschaulichen, dann, dass es nicht etwas so ist, das sein muss, sondern man kann hier etwas dagegen stellen, was dagegen tun.
Okay, weil das ist sehr komplex und irrsinnig spannend, was du erzählst, Kevin. Darf ich es für mich nochmal zusammenfassen?
Natürlich.
Okay,
ja.
Es kommen diese beiden, er und sie. Sie ist ganz offensichtlich depressiv verstimmt oder hat ein depressives Erleben und Verhalten, und genau, ihn macht das offensichtlich wahnsinnig nervös.
Genau.
Und er möchte furchtbar gerne, dass es aufhört.
Genau.
Und macht dir sehr kreative Vorschläge. Reiß dich doch zusammen. Sei ein bisschen härter mit dir selber, steh doch ein bisschen drüber. Das gelingt dir nicht.
Genau.
Und weil ihr das nicht gelingt und sie sich so in der Falle sieht, geht sie ein bisschen innerlich in den Todstellenmodus oder legt sich ins Bett und zieht die Decke, ja, über den Kopf. Finde ich die schönere Metapher eigentlich.
Ja, sie geht nicht nur in die Depression, weil er sagt, reiß dich zusammen, sondern sie hat mehrere Gründe für ihre Depression. Ein Grund ist dann, dass er sagt, reiß dich zusammen. Ein anderer Grund ist, wenn sie versucht, etwas anzusprechen und zu sagen, deine übermäßige Ordnung sehen, zwingt mir in die Knie, das macht mir Angst, das macht mir nervös. Also sie wird das alles so zu diesem Zeitpunkt formulieren. Aber später, wenn sie versucht zu sagen, das nervt mich, dass ich versuche es eh dem gerecht zu werden, kriege es nicht hin, ist es unmöglich, dann blockiert er, sagt, das ist nicht fair, dass wenn du endlich das tun würdest, wenn du endlich mehr strukturiert wärst, dann würdest du die Probleme im Job nicht haben, im Zuhause nicht haben. Mhm. Also er gibt ja eindeutig zu verstehen, dass sie schuld an ihrer eigenen Problematik ist, mhm, und sie wird noch ärgerlicher dadurch und beschwert sich noch mehr und sagt ihm, das ist nicht fair, also vieles mit nicht fair hier, es ist ungerecht, mhm, wenig mit den unterliegenden Gefühlen, sie arbeitet, ja, wie viele,
ganz oft in Paartherapien,
das ist nicht fair, und dann irgendwann einmal dann, wenn sie den Trost nicht findet, den sie haben möchte, geht sie in die Depression, und er sieht die Depression als abgekoppelt von diesem Geschehen am Anfang, und hier geht es darum, die Depression als Teil dem Zyklus zu veranschaulichen.
Okay.
Die Depression wird größer, wenn du, also ich habe sogar dann auf einem Sessel zum Teil, also einen Sessel dafür in dem Raum dargestellt, was passiert mit der Depression, dann wenn sie ihren Mann hören und er verteidigt sich und sagt, ist noch fertig, ist die Depression näher oder weiter weg? Ah, jetzt ist näher. Was passiert dann mit der Depression, wenn ihr Mann da sagt, reiß dich zusammen, ist näher. Und da hat man das mehr in dem
Okay.
Drehen das auf und zu.
Okay. Und das heißt, in dieser Phase 1 versuchst du ein Bewusstsein zu schaffen, mein gemeinsames, wie hier eigentlich interagiert wird und was hier für ein gemeinsames Muster, du sagst Zyklus, aber es ist wahrscheinlich das Gleiche,
ja, genau.
Erschaffen wird. Mhm. Und wie die Reaktion des einen die Reaktion der anderen evoziert und umgekehrt.
Richtig, genau.
Ja, und wenn ich dir so zuhöre, komme ich so auf die Idee, richtig, dass sie sagt, ich würd mich ja bemühen, wenn du ein bisschen netter zu mir wärst, und er sagt, ich wäre ja ein bisschen netter zu dir, wenn du dich ein bisschen mehr bemühen würdest.
Man kann es auch so sehen, ja. Ja, man kann
ganz
es auch so sehen, ja. Ja, ja, das ist eigentlich mal die Idee dahinter, ja. Wobei, ich glaube, sie sind so. Sie können nicht einmal das formulieren zu diesem Zeitpunkt. Sie, ja, sieht sich nur, sie sind beide sehr hilflos.
Ja, und ich spüre viel Ohnmacht, wenn du das erzählst.
Viel Ohnmacht.
Bei beiden nämlich, interessanterweise.
Ja, sie kämen nicht einmal auf die Idee zu sagen, ich würde mich bemühen mehr, wenn du netter zu mir wärst. Das, ich kann nicht einmal das formulieren zu diesem Zeitpunkt. Sie beide, wirklich geht es am Anfang dann, die Depression so zu veranschaulichen, dass sie Kontrolle darüber haben. Das ist nicht eine, was so wie eine Krebsdiagnose oder so, da muss es entfernt werden, sondern es ist dann ein anderes Phänomen. Es ist nicht so wie eine Grippe. Du wirst angesteckt in der Öffis oder Corona, so du wirst angesteckt, sondern es ist etwas dann, das größer oder kleiner wird, je nachdem, wie das
geschehen ist. Ein interaktionelles Phänomen.
Ein interaktionelles Phänomen, genau.
Okay, das ist ja total spannend. Jetzt stelle ich mir vor, Kevin, dass deine tollen Ideen, wie interaktionell das ist und wie das eine das andere gibt, dass das nicht immer sofort und gleich anschlussfähig ist bei einem Paar, weil die wahrscheinlich auf ihren bisherigen Überzeugungen beharren, oder?
Ja, genau. Genau. Es ist okay, also vieles geht um die Validation. Es ist dann so, klar, sehen Sie das so, es macht total Sinn von Ihrem Standpunkt, dass Sie so sehen, es macht total Sinn, dass die können, dass Sie sagen, das ist ein Sessel und keine Depression, wieso stellen Sie es her? Weil für Sie das ist so, wie Sie das einmal erlebt haben. Mhm. Plötzlich war die Depression da. Und sie haben sie nicht kommen sehen. Und sie würden nie im Leben so absichtlich so etwas Grauenhaftes impfen, also ums Herz hängen. Nie im Leben, weil sie sie lieben. Und man deutet das alles innerhalb, also emotionsfokussierte Therapie, wir stellen das immer in zwei Dinge, immer im Rahmen der Bindung. Es geht hier um, wir stellen positive Absichten her, es kommen um die eigene Sicherheit, um die Sicherheit der Beziehung. Und wir schieben den ganzen Schuld auf den Zyklus.
Super.
Ja. Ja. Also wenn er das ableugnet, was er nicht wirklich so gemacht hat wie er, also sie waren, muss ich ehrlich was ich sagen, eher relativ gut anschlussfähig dafür. Man muss es immer wiederholen. Also man kann nicht erwarten, man sagt das einmal und sagt, jö. Ja, das ist genau was. Was passiert bei einer Person? Also man bleibt nicht dran, man gibt auf und man muss hier dranbleiben und nicht diese Versuchen kommen aufzugeben. Sonst wird man auch Teil, man wird auch zu einem Verfolger, der ausbrennt. Das darf nicht geschehen.
Ich habe, also darauf wollte ich mit meiner Neugier eigentlich hinaus. Es wird nicht gleich in der ersten Stunde gelingen, den beiden den Zyklus schmackhaft zu machen.
Nein.
Wie lange hast du denn gearbeitet mit diesem Paar, bis die das erste Mal so ein bisschen anschlussfähig geworden sind?
Ja, ich würde sagen, es waren dann so vielleicht dann 4-5 Sitzungen, dass wir dann, man tut es mal sehr sanft dann, also einstreuen, diese Ideen. Also ziemlich viel von haben, wie ist das mit ihrer Frustration? Und ich stelle auch dann Fragen so wie unterscheiden Sie, nur um mir da zu helfen, mir auszukennen als Emotionsfokus-Therapeut, wie unterscheiden Sie zwischen Frust und Frustration und Hilflosigkeit? Einfach um eine Idee einzuführen, es könnte hier um was anderes gehen. Und dann sagt er mal, ja, Frust ist dann anders, weil ich bin ärgerlich. Ja, zum Beispiel, ja, und Frust ist mal so, denn ich weiß im Prinzip, was zu tun ist, und sie so endlich einfach endlich tun. So, es wäre anders. Eine Hilflosigkeit würde dann wie aussehen. Und da bleibe ich ein bisschen dran, aber liebevoll. Ich will nicht so konfrontieren, ein bisschen sanft, ein bisschen auf die leichte, die sanfte Art.
Ja, ja. Du hast ein paar Mal Validation gesagt.
Ja.
Das erinnert mich an unsere Folge mit der Marsha Linehan.
Ja, stimmt.
Wo es ganz viel um Validieren ging. Kannst du vielleicht nochmal im Kontext Paartherapie nochmal ganz kurz ausdeutschen, was das heißt?
Ja, also Validation ist dann, also für mich, ich fange innerlich an mit dem Satz, das macht für mich total Sinn, dass sie das so tun oder so sehen würden, weil, also man trainiert sich das zu machen, indem man diesen Satz sagt und dann sagt, okay, wie würde es mal Sinn machen, aus der Biografie, aus der Erfahrung von jemandem her das zu tun. Es macht für mich total Sinn, dass sie sich ärgern, weil das ist ihre Art, um die Beziehung zu kämpfen. Das ist ihre Art, für sich einzusetzen. Das ist ihre Art, um ihr sicher zu kümmern. Und man trainiert das so immer, das macht total Sinn, weil.
Okay, also ich kann es anerkennen, ohne es zu bestätigen, auf irgendeine Art, ne?
Es ist eine Unterstellung einer positiven, kompetenten Absicht.
Okay.
Eine sinnvolle, kompetente Absicht, dass es Sinn gemacht hat. Vielleicht jetzt nicht mehr sinnvoll in diesem Kontext, aber früher oder woanders war es sinnvoll.
Okay. Also 4-5 Stunden, dann haben die das erste Mal ein Stück verstanden, dass es vielleicht um was anderes geht.
Genau.
Kevin, ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Wie spoilern wir jetzt?
Und jetzt kommt die Bombe übrigens. Das war genau der Punkt, wo ich auch gedacht habe, wir fassen Fuß hier. Und dann kommt die absolute, also für mich war es so, vielleicht für euch ist es nicht so, aber für mich war es
Genau, super. Also ich spüre schon, jetzt kommt halt mal der...
Das ist dann, wo es wirklich
los ist. Der Climax, es geht wirklich los. Wie spoilern wir denn das jetzt bis zur nächsten Sendung? Weil wir kommen langsam zum Ende von Teil 1.
Zum Beistrich.
Du mal zum Beistrich. Genau, wir machen nämlich heute wieder keinen Punkt, sondern einen Beistrich.
Yeah. Danke,
Bernie. Wie würdest du denn das jetzt spoilern, wie es weitergegangen ist, Kevin?
So, ich sage es euch dann, was passiert ist. Ja? Also in der 5. Sitzung, circa, kommen sie rein und ich merke, etwas ist mega, mega, mega los. Und sie ist weinend, sie weint, sie ist wütend. Und es stellt sich heraus, dass er eine Affäre hat, und zwar seit langem. Und sie die ganze Zeit mal die Schuld und die Depression hat. Und wenn die Schuld zurückkriegt, dann entdeckt sie, dass er eine Affäre hat. Und da fühlt sie sich plötzlich einmal völlig gerechtfertigt in ihren Gefühlen zum ersten Mal, aber auf böse Art irgendwie.
Okay, es taucht, das ist interessant, ne? Es taucht jetzt, statt der Depression, tauscht Platz mit der Affäre.
Ja.
Und dann geht es richtig los, das geht echt los, weil dann ist dann wirklich, man muss ja dann, also, nein, es ist wirklich spannend.
Okay, gut, es ist wirklich spannend. Unsere Hörerinnen sollten dranbleiben, ne? Was dann passiert, wenn sich plötzlich der Wind so dreht, und ein neuer Player ins Spiel kommt, nämlich die Affäre.
Genau.
Also richtig, großartig. Genau. Ich finde, das ist ein super Spoiler. Was sagst du, Bernie?
Absolut. Ich bin gerade selber ganz kribbelig. Ja. Ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht.
Das will ich auch, aber müssen wir uns noch ein bisschen gedulden.
Ja.
Na gut, dann machen wir hier tatsächlich einen Beistrich für heute und sagen noch das, was wir am Schluss immer sagen, nämlich wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt.
Genau, ganz ein wichtiges Thema. Und zwar auf Facebook und auf Instagram heißen wir auf_der_couch und ihr könnt uns da einfach Nachrichten schicken und Gastvorschläge, Lob, Kritik, was auch immer ihr gerne mit uns teilen wollt.
Genau, wir kriegen auch immer mehr Feedback von euch, wir freuen uns total drüber. Es kann sein, dass es ein bisschen dauert, bis wir antworten.
Ja,
haben wir auch was, sagen noch andere Jobs außer dem Podcast, aber wir antworten immer und freuen uns wirklich sehr.
Ja, das stimmt. Und wenn ihr kein Fan von Social Media seid, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken auf _der_couch@yahoo.com und ja, genau. Ich würde sagen,
auf der Couch. Baba.
Ciao.
Und weißt du, was ich mir noch denke, Berne? Ich denke mir, das ist die 10. Folge und wir könnten eigentlich ein Goodie verschenken.
Ja.
Und unsere Hörer und Hörerinnen gar nicht 2 Wochen warten lassen auf Folge 2.
Das ist eine super gute Idee.
Oder wir könnten einfach beide uploaden am Dienstag.
Ja.
Ja.